Das ist ein Trend, der sich jetzt immer mehr durchsetzt, dass Abgeordnete nicht nur von den kleineren Parteien, sondern auch die, die den Wahlkreis gewonnen haben, eigentlich komplett nach Berlin ziehen und dann ab und zu mal zu Hause sind oder da, wo sie herkommen. Da fahren sie dann für ein, zwei Tage hin im Monat, machen ein paar Termine, meistens aber nur bei der eigenen Partei oder wie gesagt so ein paar offizielle Termine. Aber sie machen keine richtige Wahlkreisarbeit mehr. Das ist fatal. Und wenn sie dann noch nicht mal ein Wahlkreisbüro haben, dann ist das gegen das, was wir im Grundgesetz eigentlich festgelegt haben.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs zweimal monatlich? Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, seid gegrüßt zur Folge 73. Diese dreht sich im Wesentlichen um den neuen Bundestag und die dann zu bildende neue Regierung und dem Staat mit den alten unfairen Spielregeln. Also, es geht um Repräsentation und um die Hintergrundinfos, die man meistens nicht kriegt, wenn über den neuen Bundestag geredet wird. Ausnahmsweise müsst ihr heute wieder mit mir alleine Vorlieb nehmen. Und wir starten mit dem neuen Bundestag. Ja, was wird denn eigentlich so berichtet? Natürlich die Sitzverteilung, die Stärke der Fraktionen und so weiter. Vielleicht noch, dass man 630 Abgeordnete hat im neuen Bundestag, dass man ja durch diese neue veränderte Gesetzgebung wieder unter 700 runter ist. Wir hatten aber auch schon mal nur 600. Ja, dann wurde natürlich berichtet, Eröffnung ist ja immer traditionell durch den Alterspräsidenten, der das einmal machen darf. Das war diesmal Gregor Gysi. Dann aber wird ja ein Präsidium gewählt und die neue Bundestagspräsidentin, das ist übrigens nach dem Bundespräsidenten im Prinzip dann das zweithöchste Amt im Land, wird gerne unterschlagen. Und das ist ausgerechnet Julia Klöckner geworden, seines Zeichens bekannt als damals Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin. Und ja, leider zur Berühmtheit gelangt hat sie das und wird deswegen ja auch gerne Nestle Klöckner genannt, weil sie als Ministerin eine Art Werbevideo für den Nestle Lebensmittelkonzern gemacht hat und da ja sich eine Menge Kritik eingefangen hat. Warum? Ja, weil sie da sehr geworben hat für Nestle. Es ging darum, dass sie selbst verhindert hat, dass es Gesetzgebungen gab, wo vorgeschrieben wurde, dass Zuckerreduzierung sein müssen und oder zumindest eine Transparenzpflicht entstehen müsse für bestimmte Dinge. Und ja, sie hat daraus irgendwie eher gemacht, dass es freiwillig gemacht wird, ja, gerade was so diese Zuckerreduzierung angeht, und lobt dann ausgerechnet Leste, dass er in irgendeiner Form das dann bei einigen Produkten gemacht hat, bei anderen dann aber überhaupt nicht. Das hatte ein bisschen Aufsehen erregt. Da kamen dann auch einige Studien, die dann nochmal deutlich gezeigt haben, dass das eine promotete Aussage war. Also eine Schönfärberei. Aber da könnte man jetzt natürlich lange diskutieren. Ich könnte jetzt noch mit dem Augenzwinkern anfügen. Sie war auch mal, also die Winterstochter Klöckner war ausgerechnet auch mal Botschafterin des Bieres. Ich möchte doch solchen Unfug bitte in Zukunft unterlassen. Botschafter des Bieres sollten dann doch wirklich Leute sein, die das auch verdienen. Ja, aber wieder zum Ernst und zu der eigentlichen Diskussion da zurück. Was gibt es noch für Infos? Ja, das wird schon nicht mehr so alltäglich sein, aber vielleicht kommt man auch noch an die Information, dass von den 630 Bundestagsabgeordneten 400 schon im alten Bundestag angehört haben, 230 neue sind, also gutes Drittel neu ist. Was vielleicht viele nicht wissen, und das ist auch schon schwerer zu finden, dass die durchschnittliche Verweildauer im Bundestag gar nicht so hoch ist, wie die meisten wahrscheinlich glauben. Es wechselt natürlich immer ein bisschen. Und am Ende der Periode ist es natürlich deutlich höher als am Anfang. Aber für den neuen Bundestag gilt zum Beispiel jetzt, dass die Verweildauer, also von denen, die jetzt im Bundestag sind, der Durchschnitt unter 6 Jahre im Bundestag ist. Das heißt, dass ein Gros ausgetauscht wird. Also jetzt ja zum Beispiel sind 300 Abgeordnete raus aus dem Bundestag. Das ist natürlich schon eine große Menge. Dann gibt es noch welche, die eine Periode drin waren, also nicht nur eine Periode, sondern 2 Perioden drin waren und rausfliegen. Und nur wenige, also die Minderheit, dann wirklich länger drin sind. Dann gibt es aber Abgeordnete, die wirklich lange im Bundestag sind. Und das heißt, dass die eigentliche Machtkonzentration sich ja auf wenige Köpfe beschränkt. Und zwar auf die, die länger drin sind und die dann auch, ja, Parteien angehören, die mal zur Regierung gehören. Da ist dann die eigentliche Machtverteilung. Und die anderen müssen sich ja erstmal freischwimmen, müssen sich erstmal behaupten. Interessante Randinformationen. Für die SPD gibt es nun 8 neue Bundestagsabgeordnete. Das passiert immer dann, wenn es unwahrscheinlich viele reinkommen, wie beim letzten Mal, mehr als man dachte, dann treibt es auch mal jüngere, mal neuere Abgeordnete rein, die vielleicht gar nicht so in der Machtkonzentration der SPD vorgesehen sind. Die sind aber dann beim nächsten Mal, wenn es wieder runtergeht, auch wieder draußen. Und es behaupten sich da eigentlich dann auch wieder nur die Platzhirsche. Das kann man schön sehen. Also letztes Mal haben wir lange darüber geredet, dass ja viele Jusos und auch viele junge Grüne in den Bundestag gekommen sind. Nicht nur, dass sie nichts gerissen haben, außer nette Fotos. Einige haben sich natürlich bemüht, aber sie haben sich vor allen Dingen bemüht, nicht aufzufallen. Und die meisten von ihnen sind auch schon wieder weg. Das sind wieder Informationen, die eher selten sind. Ja, vielleicht kommen wir zu etwas Grundsätzlichem noch zurück, was ich auch ganz spannend finde. Diese Begriffe rechts und links kommen ja nicht aus dem Deutschen Bundestag, sondern aus der Französischen Nationalversammlung. Nach der Revolution 1789 ist das entstanden. Aber danach gruppieren sich heute eigentlich alle Parlamente oder viele der Welt immer noch ein, von links nach rechts die Sitzordnung zu gestalten. Auch wenn sich da natürlich einiges verändert hat. Also früher haben die, die links saßen, nannten sich Republikaner oder auch liberale Kräfte. Also Liberale würde man ja heute auf jeden Fall woanders einordnen. Wir saßen eigentlich zwischen AfD und Union und da, glaube ich, sind sie auch besser aufgehoben. Aber die gibt es ja nun auch in diesem Parlament nicht mehr. Also ich würde sie auch nicht mehr als liberal bezeichnen. Ja, aber darüber reden wir heute nicht, aber trotzdem nochmal interessant, weil da kommen wir nochmal drauf zurück. Die politische Ausrichtung seit dieser Nationalversammlung ist eben wichtiger als die soziale Stellung. Die hat bis dahin eigentlich immer so den höchsten Rang eingenommen, aber genau darauf kommen wir nochmal zurück. Ja, dann was jetzt gerne mal gebracht wird, immer noch im neuen Bundestag, 67,6% Männer, 32,4% Frauen. Der Anteil der Frauen ist wieder zurückgegangen, nachdem es ja eigentlich immer einen kontinuierlichen Aufstieg gab, dann schon einmal durchbrochen wurde, weil viele FDPler reingekommen sind. Jetzt sozusagen ist der Anteil noch weiter zurückgegangen, obwohl die FDP draußen ist, natürlich durch die AfD und die Union. Und dann wird manchmal noch darauf hingewiesen, ja, mit dem sogenannten Migrationshintergrund, ich finde diesen Begriff ja so semi, aber gehen wir mal davon aus, also das sind 73 Abgeordnete, also 11%, in der Gesellschaft sind es 30%. Ja, sollte man darauf hinweisen, beide Zahlen sind wichtig, welche Zahlen aber wenig genannt werden. Eine, die ich gar nicht gefunden habe, zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Gruppen, also wenn wir über Repräsentation sprechen, und das tun wir jetzt gerade auch in diesem Podcast immer mehr, repräsentiert dieser Bundestag übrigens diese Gesellschaft, es soll ja ein Abbild dieser Gesellschaft sein. Da haben wir jetzt zwei Bereiche, wo das nur mäßig funktioniert. Noch weniger funktioniert es, aber da bräuchten wir dann mal konkrete Zahlen. Was ist dann mit Menschen mit einer Behinderung, mit einer Einschränkung? Ja, wie werden die denn vertreten? Meistens eben gar nicht oder nur sehr mit wenigen Ausnahmen. Da wäre schön, wenn es da auch noch mal Zahlen zu gäbe. Dann Altersgruppen. Das ist natürlich immer ein bisschen relativ. Also die häufigste Altersgruppe ist 50 der bis 59-Jährigen mit knapp einem Drittel vertreten. Dann kommt die zwischen 40 und 49 mit rund 28%. Und natürlich sind die Jüngeren unterrepräsentiert, die wirklich Älteren aber auch. Manchmal spricht man dann noch über die Berufsgruppen. Und da finde ich schon Wahnsinn. Das müsste dann doch, glaube ich, noch viel häufiger gemacht werden. 459 Abgeordnete, also eine breite Zweidrittelmehrheit, kommen aus Unternehmensorganisation, Recht und Verwaltung. Also vor allen Dingen Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften sind auch die Hauptstudiengänge. Und auch dazu haben wir noch keine wirkliche Zahl. Wir hatten die ja mal von den letzten Parlamenten. Und zwar der Anteil der Akademiker. Und das ist eigentlich die krasseste Ungleichheit zu der, also wenn man vor allen Dingen die Gesellschaft vergleicht und wo man sagen muss, es überhaupt keine Repräsentation mehr gibt, sondern dass der Bundestag trotz dieser unterschiedlichen politischen Ausrichtung sehr homogen ist. Und da kommen wir dann wieder auf das zurück, was eigentlich ja von links bis rechts das Politische angeht. Aber nein, mittlerweile muss man sagen, genau das Soziale ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also zumindest von der sozialen Schicht her. Denn 85-90% Akademiker, von denen man ausgehen muss, sind im Bundestag. In der Gesellschaft in Deutschland sind es nur 20%. Das heißt, 80% unserer Gesellschaft werden so gut wie gar nicht oder wirklich nur in Spuren repräsentiert. Ja, durch die Linke sind wieder ein paar mehr reingekommen. Dann gibt es auch mal eine Krankenschwester und aus normalen Berufsgruppen, normalen Berufsfeldern. Aber der typische Parlamentarier, hat mal jemand geschrieben, ist männlich, heißt Stefan und ist 47 Jahre alt. Vor allen Dingen ist er Akademiker. Jetzt muss man nichts gegen Akademiker sagen, nur repräsentativ ist das natürlich nicht. Und ich erinnere mich ja schon stark daran, dass als ich anfing im Bundestag, ging das auch schon klar in diese Richtung, auch in der SPD-Fraktion sogar. Aber es war zumindest noch so, dass die Eltern, das Umfeld zum Teil nicht akademisch geprägt war. Das heißt, dass die Abgeordneten zum Teil zumindest noch mitgekriegt haben aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend, ihrem Aufwachsen, dass es auch andere Menschen in dieser Gesellschaft gibt und dass es auch bestimmte soziale Probleme gibt. Das ist heute so gut wie gar nicht mehr. Die wachsen alle behütet auf, gehören alle zu einem Bildungsbürgertum, haben keine Geldnöte, da ist es eben nicht so, was viele Menschen hier in diesem Land betrifft, dass man am Ende des Monats eben nicht mehr genug Geld hat und nicht weiß, wie man seine nächste Miete bezahlen muss, die nächste Mieterhöhung irgendwie ertragen kann, die ganze Inflation ertragen kann. Das ist für die Abgeordneten nie ein Thema gewesen und das ist sicherlich ein Problem bei der repräsentativen Demokratie, genau über die wir ja jetzt dann nochmal ein bisschen mehr sprechen, denn wir haben, manche sagen auch, wir haben eine Parteiendemokratie, das stimmt auch, das haben wir auch an anderer Stelle schon mal thematisiert, aber vor allen Dingen haben wir eine repräsentative Demokratie, das heißt, ja, die Bevölkerung hat eigentlich nicht wirklich hier die Macht. Es gibt ja auch diesen Spruch von der ehemaligen oder damaligen liberalen Grande Dame, Hildegard Hahn-Brücher, die irgendwann mal gesagt hat, alle Macht geht vom Volke aus und kehrt nie wieder dorthin zurück. Da hat sie es wohl mit getroffen. Das heißt, wir haben ja so Stufen hier eingesetzt, damit die Bevölkerung eben möglichst wenig zu sagen hat. Das heißt, die Bevölkerung geht einmal wählen, alle 4 Jahre, den Bundestag. Und dann kann sie 4 Jahre nach Hause gehen und hat nicht mehr mitzureden. Sie hat dann keine Möglichkeiten mehr einzugreifen. Außer sie sind auch aktiv in den Parteien, und können über die Parteien dann vielleicht nochmal an die Abgeordneten ran. Theoretisch könnten sie natürlich auch sonst an die Abgeordneten ran. Auch da kommen wir nochmal drauf zurück. Das klappt aber eigentlich nicht. Und auch über die Parteien klappt es immer weniger, bei denen eigentlich nicht mehr viele Diskussionen stattfinden, sondern wo man eigentlich eher, nicht durchgängig, aber doch eher von Wahlvereinen reden muss. Das heißt, wir wählen Leute, die von Parteien aufgestellt sind, wo wir gar nicht wissen, was sie wirklich dann hinterher treiben und machen, wo es relativ wenig Transparenz gibt, wo viele Wahlversprechen gebracht werden, tolle Plakate geklebt werden, aber am Ende das auch nicht eingehalten wird. Die Union hat allerdings den Rekord wahrscheinlich gebrochen mit Merz, das haben wir ja schon besprochen, dass man so schnell seine Wahlversprechen komplett bricht, ist schon dann nochmal eine neue Form, aber heißt eben, dass diese repräsentative Demokratie doch sehr eingeschränkt ist. Sie ist aber noch weiter eingeschränkt, weil, also wie gesagt, wir wählen irgendwelche Repräsentanten, wo wir dann gar nicht mehr irgendeine Kontrolle darüber haben, sondern erst wieder bei der nächsten Wahl was machen können. Aber wie viele Menschen werden denn auch sonst repräsentiert? Wir haben schon gesagt, also die, ich sag jetzt mal, normale Bevölkerung wird wenig bis gar nicht repräsentiert. Aber wie sieht es denn insgesamt aus? Also, es leben in Deutschland 84 Millionen Menschen. Eine beachtliche Zahl. 60,5 Millionen waren jetzt bei dieser Wahl wahlberechtigt. Das heißt 72%, also 28% aus unterschiedlichen Gründen, waren nicht wahlberechtigt. Die werden schon mal gar nicht repräsentiert. Da kann man jetzt halten von, was man will. Diese Diskussion will ich gar nicht aufmachen. Aber unterm Strich 28% werden schon mal nicht repräsentiert, haben keine Chance, irgendeinen Repräsentanten zu wählen. So. Abgegeben wurden 49,6 Millionen gültige Stimmen. Wenn man das jetzt schon mal hochrechnet, dann sind das nur noch 60% von allen. So, da reduziert sich also schon ein bisschen was, weil welche gehen nicht zur Wahl, auch aus unterschiedlichen Gründen. Auch das habe ich schon thematisiert, muss ich jetzt hier nicht mehr tun. Vertreten im Bundestag sind nur noch 62,65 Millionen. Das sind nur noch ungefähr 50%. Ja, ich weiß, einige haben den Sekt knallen lassen, weil eine Partei knapp oder sogar sehr knapp nicht in den Bundestag gekommen ist. Egal, wie ich jetzt persönlich dazu stehe, aus demokratischen Gründen und aus repräsentativen Gründen ist das total schlecht. Weil da wirklich Millionen Stimmen nicht gewertet werden und Millionen von Menschen nicht repräsentiert werden. Das sage ich dann auch bei denen, die nicht nur knapp nicht reinkommen, sondern insgesamt nicht reinkommen, aber trotzdem ja Hunderttausende oder sogar Millionen von Menschen erreichen. Ich halte das für eine repräsentative Demokratie, wo es keine anderen Eingriffsmöglichkeiten gibt, für nicht mehr hinnehmbar. Das auch nochmal klar zu sagen. Das heißt, der Bundestag vertritt nur noch jeden Zweiten, der in Deutschland lebt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Bundesregierung kommt dann nur noch auf 22,3 Millionen Stimmen. Und das ist zwar mehr als ein Viertel, aber nur noch 27%. 27%. Das heißt, regiert, und da komme ich gleich nochmal zu dem Bundestag und Regierung. Also regiert werden wir von einer Regierung, die mal 27% der Menschen gewählt haben. Und da muss man noch einberechnen, dass heute die wenigsten Menschen mit totaler Überzeugung wählen. Da herrscht nämlich taktisches Wählen vor. Du musst die Partei wählen, um die zu verhindern oder da noch ranzukommen oder weil die nicht in den Bundestag kommt und, und. Oder das kleinere Übel. Ich wähle lieber das kleinere Übel. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Wahlbeteiligung nach oben gegangen ist. Also wir haben, also die Repräsentation ist jetzt ja sogar besser, als wir sie noch vor Jahren hatten. Weil die Wahlbeteiligung noch schlechter war. Und man muss sagen, durch die AfD ist diese Wahlbeteiligung hochgegangen, weil Leute, die sonst nicht mehr wählen gegangen sind, dann teilweise jetzt die AfD gewählt haben, aber auch als Reaktion darauf gesagt haben, okay, dann wähle ich doch wieder das kleinere Übel. Ich will eigentlich da gar keinen wählen, aber dann wähle ich das kleinere Übel, damit die AfD nicht so stark wird. So, das muss man nochmal dazu wissen. Das heißt, diese Repräsentation ist eigentlich noch schlechter, als dass die Zahlen sagen. Ja, folgerichtlich ist übrigens auch diese Diskussion, dass die Koalition aus SPD und Union den Namen GroKo nicht mehr verdient. Also wer nur 27% der Menschen vertritt, die vielleicht auch nur einen der beiden Parteien gewählt haben, um vielleicht jemand anders zu verhindern. Ja, das nennt sich dann also ganz sicherlich nicht mehr Große Koalition. Ja, das vielleicht nochmal zur Repräsentation und nochmal wichtig darauf, wie das ist. Und ich nochmal betonen, in Deutschland konzentriert sich alles auf diese Wahlen. Wir haben also keine Möglichkeit, anders einzugreifen. Es gibt keine anderen Bereiche, wo das funktioniert. Ich würde gerne auf zwei Bücher hinweisen. Einmal auf mein eigenes, wo ich das mit den Wahlen nochmal näher beschreibe. Und zwar jetzt nicht mein aktuelles, sondern das davor, Lobbyland. Kann man sich auch umsonst runterladen im Parteishop. Also Parteishop der Partei Die Partei. Kann man das kostenlos hochladen. Da spreche ich ausführlich über den Bereich Parteien und noch besser, das lest euch das Buch durch von dem Belgier Rebruck. Der hat ein Buch geschrieben gegen Wahlen. Das hört sich jetzt zwar fundamental an, aber das sollte man unbedingt lesen, um da nochmal Zusammenhänge besser zu erkennen und Hintergründe, wenn sich alles auf Wahlen konzentriert und man das dann Demokratie nennt. Also darauf möchte ich nochmal hinweisen. Ja, die Diskussion, die man dazu jetzt anführen sollte, ne, was sind denn die Möglichkeiten, die Alternativen, die will ich auch nur anreißen, aber weil wir die sicherlich hier nochmal verstärken. Aber es gibt natürlich da Möglichkeiten. Also man kann das Wahlrecht ändern. Also diese 5%-Hürde ist nun wirklich ein Witz. Also wenn man jetzt immer noch auf die Weimarer Republik hinweist, also das sollte man in anderen Zusammenhängen vielleicht mal tun, aber das hält niemand ab. Und wenn man sieht, also wie rechtsextreme Parteien ja trotzdem nicht nur gewinnen oder stärker werden und da sich an Regierungen beteiligen, ein Wahlrecht verhindert da überhaupt nichts. Im Gegenteil, es verhindert mehr Demokratie, weil einfach andere Parteien dort wegfallen und dann konzentriert sich das auf einige. Und das ist eben nicht immer gut für die Demokratie, im Gegenteil. Auch Gesellschaftsräte sollte man unbedingt diskutieren, ist für mich einer der Pfeiler, wie man wirklich dieses System und diese Spielregeln etwas aufbrechen kann und dafür sorgen könnte, dass auch Menschen, ganz normale Menschen, die per Losverfahren in so einen Gesellschaftsrat gebracht werden, zu bestimmten Themen mal mitreden können. Das ist aber eine Diskussion für sich. Die werden wir hier auf jeden Fall nochmal führen. Dann gibt es Vorschläge, auch den Bundestag per Losverfahren zu besetzen. Ich habe mal vorgeschlagen, nicht den ganzen Bundestag, aber die Stimmen, die an 100% fehlen, also von denen, die nicht wählen gehen, die werden per Losverfahren dazu gelost. Dann hätten wir eine ganz andere Debatte über Leute, die nicht wählen gehen. Dann würden sich die Parteien mal anstrengen. Ansonsten sind allen Parteien, wie sie da sind, die Nichtwähler völlig egal. Hauptsache, sie kriegen ihre Sitze und haben ihre Stimmen. Weil eigentlich rechnen wir ja immer nur im Prozent. Wir rechnen ja nie in den Gesamtstimmen. Ich habe das jetzt gerade mal gemacht. Aber wir rechnen, oder in Deutschland und auch die Medien, rechnen immer nur im Prozent und nie in Gesamtstimmen. Und dann wird es nicht so deutlich, dass wir eigentlich nicht so wirklich repräsentiert werden. Also das wäre auch mal eine spannende Debatte, wenn dann 20, 30 oder sogar 40% in einem Bundestag, Landtag oder Rat sitzen, die per Losverfahren da reingekommen sind. Ja, dann wäre es schwierig mit der Regierungsbildung, aber dann müsste man vielleicht mal durch Überzeugung und nicht durch Fraktionszwang zu Mehrheiten kommen. Und das wäre natürlich sehr spannend. Das bringt mich eigentlich schon wieder aufs nächste Thema, aber ich habe noch einen Vorschlag vergessen. Da gibt es natürlich ganz viele Vorschläge, aber einen will ich noch nennen. Die Negativstimme. Es gibt auch Leihstimmen-Diskussionen, aber ich bringe jetzt noch mal die Negativstimme, weil ich habe das Gefühl, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man im Umfeld, also in meinem Umfeld, wenn ich frage oder ich höre auch immer mehr Menschen bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei denen ich bin, ich weiß ja gar nicht, wen ich mir noch wen wählen soll. Ich weiß es nicht mehr. Viele sind so echt bedient, am Ende gehen sie doch wieder wählen, manchmal auch nicht, aber die meisten gehen doch wieder wählen, aber eigentlich sind alle ratlos und oder viele ratlos und fragen sich, wen sie wählen sollen. So, und dann gäbe es diese Negativstimme, weil auf der anderen Seite, man weiß zumindest, wen man nicht wählen will. Das ist häufig auch der Antrieb, dann wählen zu gehen, dass man weiß, wen man auf keinen Fall will. Und das wäre spannend, würde es eine Negativstimme geben und eine Positivstimme geben. Also die Negativstimme darf man nur abgeben, wenn man auch eine Positivstimme abgibt, das, sonst zählt es nicht. Aber wenn man das machen würde, dann hätte man eine viel größere Balance. Das heißt, die Negativstimmen werden von der Positivstimme abgezogen und dann hätte man ein ganz anderes Ergebnis im Bundestag. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn wir immer über Maß und Mitte reden, da kann man ja nun sehr gespaltener Meinung drüber sein, aber es reden gerade immer die darüber, die es am Ende nicht einhalten. Das wäre mehr Maß und Mitte. Und dann würden vielleicht ein paar überlegen, ob sie ihre populistische Aussage oder ein paar Sachen dann doch so nicht formulieren würden und ein paar Maßnahmen auch anders machen würden. Also ich fände es eine spannende Debatte. Aber wie gesagt, das Feld ist breit. Es müsste aber mal diskutiert werden. Aber wir machen einfach immer so weiter, auch wenn die Unzufriedenheit wächst. Und wenn die Ergebnisse, Karambolagen, wie ich sie nenne, die Ausschläge immer schlimmer werden. Hier müsste ich eben, wie gesagt, diese Gewaltenteilung nochmal anfügen. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich sage da nur nochmal zu, dass wir in Deutschland das große Problem haben, dass die Gewaltenteilung angegriffen wird. Das heißt, der Bundestag, die eigentliche Entscheidungsmitte, hört euch dazu einfach nochmal die letzte Sendung zum Beispiel an, nicht mehr die Entscheidungsmitte ist, sondern die Regierung beide Aufgaben übernommen hat. Also sie regiert, sie macht die Gesetze und sie kann sich darauf berufen, durch Fraktionszwang und andere Mittel, dass die Mehrheit im Bundestag das abnickt, was passiert. Und der Bundestag eigentlich nur noch dazu da ist, ja, so eine Show-Diskussion zu führen und die Abgeordneten dazu da sind, der eine Teil macht noch Opposition, das hat wenigstens noch eine Funktion, aber das führt nie dazu, dass irgendwas angenommen wird. Es werden alle Oppositionsanträge abgelehnt und die Regierungsfraktionen nicken eigentlich nur noch ab und vertreten die Meinung, die die Regierung hat. Damit löst sich eine Gewalt nach der Wahl und jetzt kommt's. Und nachdem der Bundeskanzler gewählt worden ist, könnte eigentlich der Bundestag zum Teil nach Hause gehen. Es reicht dann, dass irgendwie ein Fraktionsvorsitzender noch da ist, der dann irgendwie immer ein Kärtchen hochhält mit wie viel Stimmen dafür oder wie viel Stimmen dagegen. Das würde eigentlich ausreichen. Ja, aber bevor wir nochmal zur Regierung kommen, würde ich gerne nochmal auf den Bundestag und die Abgeordneten zurückkommen. Das ist sozusagen so mein vorletzter Themenblock, über den ich auch schon geredet habe, der natürlich jetzt nochmal akut wird mit dem neuen Bundestag. Also erstens ist es der erste Bundestag, wo es Abgeordnete gibt, die ihren Wahlkreis gewonnen haben, aber nicht im Bundestag sitzen. Ich halte das für einen Fehler. Das ist ein blinder Fleck in dieser Reform. Ja, wir sind wieder weniger Abgeordnete, aber ich finde, das hätte nicht sein gemusst, dass man Wahlkreisabgeordnete da so ein bisschen aus der Verantwortung auch lässt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir denn Demokratie wirklich sind, so wie es jetzt im Augenblick läuft, ist das fast egal, aber meine Einstellung ist ja, dass die Wahlkreise wichtig sind und dass Abgeordnete in ihren Wahlkreisen zu sein haben, und so ist es übrigens auch vorgesehen, um sozusagen das, was im Wahlkreis passiert, mit nach Berlin zu nehmen und dort einzuspeisen. Und zwar egal, welcher Partei und Fraktion sie angehören. Das machen viele so nicht. Dazu kommen wir. Aber das wäre eigentlich der Weg. Und dann müssten sie aber natürlich, müsste auch der oder diejenige den Wahlkreis gewinnt, auch einziehen. Ich habe da von einem Abgeordneten, ich glaube in Mainz war es, von der CDU gehört, der also umstrittenen und umkämpften Wahlkreis deutlich gewonnen hat, der aber nicht eingezogen ist im Bundestag. Jetzt vertritt er wahrscheinlich nicht meine politische Meinung, aber das ist aus Demokratiegründen, finde ich, müsste der im Bundestag sitzen. Und das geht so nicht. Aber es wird so gemacht. Aber das wird natürlich noch mehr dazu führen, dass die Abgeordneten sich nicht mehr verpflichtet fühlen, den Wahlkreis zu vertreten, sondern sie werden sich nur noch einer Parteidisziplin unterordnen und dem Fraktionszwang unterordnen. Denn das war noch die einzige Chance, deswegen war ich überhaupt so lange im Bundestag, weil ich, denke ich, meinen Wahlkreis gut vertreten habe und weil die Basis mich immer wieder aufgestellt hat und die Wahlkreis mich immer wieder gewählt hat. Wenn das aufhört, ist wieder ein bisschen Demokratie zu Grabe gebracht worden. Und da wären wir zum Beispiel bei diesen Wahlkreisen. Für mich gäbe es ja Pflichten, das schreibe ich auch in dem Buch Korrumpiert, Pflichten, die ein Abgeordneter zu erfüllen hat, dass er nämlich offene Diskussionen macht und zwar nicht nur für seine Partei. Meistens ist es nämlich so, der ist nur für seine Partei unterwegs, dann geht er vielleicht nochmal zur IHK und noch zu irgendeinem Festchen, aber er führt keine geregelten Diskussionen in seinem Wahlkreis durch. Das wäre für mich Pflicht. Also einen Wahlkreis zu betreuen, heißt nicht nur ein paar Dinge mitzunehmen und mal auf ein paar Veranstaltungen zu gehen, sondern das heißt wirklich vor Ort zu sein und auch Diskussionen zu ermöglichen, also den Raum dafür zu geben, einen Resonanzraum zu schaffen. Also wir machen jetzt gerade diese Demokratie-Cafés mit der Plattform Pro. Und in Dortmund haben wir eins eingerichtet. Wer da übrigens Interesse hat, gerne melden. Gerne über die Lobbyland-Adresse. Wir brauchen diese politischen Räume der Diskussion, wo auch Diskussionen nicht verboten werden, wo man eine andere Meinung hat, sondern wo man sich austauscht. Und natürlich wäre das gut, wenn das Abgeordnete, oder wäre das für mich Pflicht, dass Abgeordnete das organisieren, und zwar über Parteigrenzen hinaus. Und es wäre auch Pflicht, dass es Wahlkreisbüros gibt. Und dass man die betreibt und dass natürlich dieses Wahlkreisbüro, selbst wenn man da selbst natürlich nicht immer sitzen kann, da Mitarbeiter sitzen, die das betreiben, dieses Wahlkreisbüro. Und das ist ein spannendes Thema, weil mich hat da ein Journalist mal angerufen vor ein paar Jahren, da war der letzte Bundestag irgendwie ein Jahr im Amt. Und hat gesagt, ja, er hatte mal ein bisschen recherchiert und da gäbe es viele Abgeordnete, die kein Wahlkreisbüro haben. Das ist ein Trend, der sich jetzt immer mehr durchsetzt, dass Abgeordnete, nicht nur von den kleineren Parteien, sondern auch die, die den Wahlkreis gewonnen haben, eigentlich komplett nach Berlin ziehen und dann ab und zu mal zu Hause sind oder da, wo sie herkommen. Da fahren sie dann für ein, zwei Tage hin im Monat, machen ein paar Termine, meistens aber nur bei der eigenen Partei oder wie gesagt so ein paar offizielle Termine. Aber sie machen keine richtige Wahlkreisarbeit mehr. Das ist fatal. Und wenn sie dann noch nicht mal ein Wahlkreisbüro haben, dann ist das gegen das, was wir im Grundgesetz eigentlich festgelegt haben. Und da wollte ich mir mal was anschauen. Da hat mich auch noch eine Freundin noch mal drauf gestoßen. Weil das ja auch immer das Thema ist, was ich gerne spiele mit diesen Wahlkreisbüros. Wir sprechen ja gerade davon, dass der Kollege Jens Spahn wieder Minister werden soll, ne? Also vorzugsweise Wirtschaftsminister. Also nicht nur, dass mir natürlich da alle Nackenhaare hochgehen, ne? Das ist Jens Spahn, also derjenige, der die Corona-Partys veranstaltet hat, wo ich jetzt gut mitleben könnte, aber nicht mitleben kann, ist, dass er da sich selbst angeboten hat, mal vorbeizuschauen und ein Essen auszurichten und dafür dann auf der anderen Seite Spenden unter 10.000 Euro kassiert hat, die also nicht namentlich irgendwo erstmal eingetragen worden sind, also von Leuten, die also mit ihm sprechen und dafür Geld geben, was er sich privat oder auch seine Partei dann einsackt, um damit wieder sozusagen Lobbyismus zu betreiben. Das kann es wirklich nicht sein. Derjenige, der diese Maskendeals ermöglicht hat, wo halt Masken für viel zu teures Geld eingekauft sind und andere Abgeordnete da große Provisionen kassiert haben. Selbst wenn er für diese Provision nichts kann, er kann für diesen ganzen Umstand was. So, ausgerechnet dieser Mensch, der von Energiepolitik so null Ahnung hat, manche sagen auch von Gesundheitspolitik keine Ahnung hatte, aber ich weiß nun definitiv, dass er es nicht von Energiepolitik hat. Ich bin mit ihm in den Bundestag gekommen. Der wird jetzt wahrscheinlich Minister für Wirtschaft, Energie und Klima. Wahnsinn. So, und jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie gesagt, ich bin darauf gestoßen worden. Guckt mal auf seine Internetseite. Das ist jetzt nur ein Beispiel und es geht ja eigentlich auch gar nicht um die Namen an sich, sondern das ist ja austauschbar, aber ich finde es natürlich irgendwie schön bezeichnend, wenn einer Minister wird, muss man halt vielleicht dann doch mal noch genauer hingucken. Auf seiner Seite finden sich tolle Bilder, das ist der tollste aller Wahlkreise, Borkensteinfurt, da zeigt er dann, wie er so an einer Wiese steht und eine Kuh füttert. Großartig, also er zeigt natürlich nicht die Mastgeschichten im Stall, wo die meisten Kühe niemals diesen Stall verlassen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man sucht dort vergebens, aber vielleicht habt ihr mehr Erfolg, eine Adresse, wo man ihn im Wahlkreis besuchen kann. Da gibt es also nur einen Hinweis auf im Prinzip eine CDU-Geschäftsstelle oder also zum CDU-Stadtverband. Und das ist genau das, was ich kenne, auch von der SPD und von anderen Bereichen. Wenn überhaupt, dann wird ein Büro eingerichtet innerhalb der Parteistruktur, was sowieso schon problematisch ist, weil das könnte illegale Parteienfinanzierung sein. Nein, diese Abgeordneten müssten verpflichtet sein, eigene Büros zu machen, und zwar im Wahlkreis und auch öffentlich zugängliche Büros zu machen, Sprechstunden einzurichten. Das wäre ihr Job. Das müssen sie tun. Ich würde sie dazu verpflichten. Das muss eigentlich die Diskussion sein. Aber genau diese Diskussion führen wir nicht. Und es war Gott sei Dank mal ein Journalist, der das mal gemacht hat. Aber darauf habe ich auch nie wieder was gehört. Das müssten viel mehr jetzt machen. Aber wenn die Medien das nicht machen, dann lasst uns das machen. Guckt bei euch. Schaut, welcher Abgeordnete auch bei euch, aber oder auch welcher Minister euch da interessiert, von denen, die jetzt da Minister werden. Wer macht das? Wer eröffnet, hat ein wirklich zugängliches Büro, macht eine Bürgersprechstunde, schreibt sie an und sagt, ich möchte als jemand in deinem Wahlkreis zu dir kommen und mit dir sprechen. Oder ich möchte mit dem Minister oder zukünftigen Minister, ich möchte einen Gesprächstermin haben. Dann wollen wir mal sehen, welchen Zugang Bevölkerung noch hat. Ich befürchte da einiges, aber genau darauf muss man sich berufen. Wenn wir schon nur wählen dürfen, müssen wir zumindest noch den Zugang zu den Abgeordneten haben. Das wird immer weniger. Und das hat noch übrigens einen wichtigen Punkt dazu. Es gibt nämlich, das wissen die meisten gar nicht, wir sprechen über Diäten, die liegen im Augenblick bei 11.200 Euro pro Monat. Aber zu der Diät gibt es noch eine Pauschale für Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter sollten wir eben auch im Wahlkreis einsetzen. Diese ist nämlich ganz schön hoch, diese Pauschale, 25.900. Davon kann ich schon eine ganze Menge Leute einstellen. Ich sollte sie auch gut bezahlen. Aber vor allen Dingen sollte da auch jemand im Wahlkreis ansprechbar sein. Und dann gibt es noch, und darauf will ich hinaus, 5.400 Euro steuerfrei Cash jeden Monat aufs Konto überwiesen. Und diese 5.400 Euro sind eigentlich dafür da, dass ich meine politische Arbeit machen kann, dass ich ein Wahlkreisbüro aufmache. Das ist übrigens der Hauptkostenpunkt bei mir gewesen, dieses Wahlkreisbüro. Und dass ich eine Wohnung in Berlin habe. Die Leute, die jetzt aber nichts tun, also natürlich auch, dass ich zum Beispiel dann mal was veröffentliche, dass ich was drucke, dass ich Veranstaltungen mache, dass ich irgendwo hinfahre und Veranstaltungen umsonst mache und nicht mir dann von der Deutschen Bank oder sonst wo ich die Vorträge mache, das bezahlen lasse, sondern dass ich die umsonst mache und damit dann auch beim Sozialverband oder Umweltverband machen kann. Aber die jetzt nichts tun, die kein Wahlkreisbüro aufmachen, höchstens dann so ein Zimmer im Parteibüro haben, die vielleicht auch nicht mehr eine Wohnung haben in ihrem Wahlkreis, sondern komplett in Berlin leben, die sparen sich das alles, die stecken sich das Cash in die Tasche. Und das geht nicht. Auch da müsste man eingreifen. Auch deshalb war dieser Kodex oder ist dieser Kodex für Abgeordnete so wichtig und Regeln, die wir aber eben nicht haben. Und weil es die nicht gibt, nochmal der Hinweis, macht es selbst. Fragt sie an, wie sie das machen. Es gibt übrigens bei plattformpro.de, plattformpro.de, das ist der gemeinnützige Verein, der sich gegründet hat, um gerade Initiativen und so weiter eine Plattform zu bieten, die sich gerade im demokratischen Bereich engagieren. Das ist gerade im Umbruch, aber da wird es ein Abgeordneten oder gab schon mal ein Abgeordneten-Tool, das muss natürlich jetzt überarbeitet werden, weil ja viele neue Abgeordnete sind. Aber da wird es ein Tool geben, da könnt ihr nämlich gucken, in welchem Wahlkreis ist welcher Abgeordneter zuständig und dann könnt ihr darüber die Abgeordneten anschreiben. Abgeordnetenwatch bietet sowas ja auch an, die anzuschreiben, aber das wäre auf jeden Fall wichtig, dass ihr das macht. Die Plattform Pro macht mit dem Demokratiecafé zusammen auch gerade so eine Aktion Briefe schreiben an Abgeordnete, finde ich übrigens auch spannend, weil Briefe doch, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ganz ungewöhnlich sind und deswegen doch noch mal eher gelesen werden, als wenn ihr da eine Mail hinschickt. Aber versucht mal rauszufinden, wie das mit den Abgeordnetenbüros ist. Ja, das vielleicht dazu. Ja, jetzt zum Schluss. Letzter Punkt, Koalitionsvertrag, Koalitionsverhandlungen. Das müssen wir noch mal näher dann beim nächsten Mal beleuchten. Aber schon mal so viel. Übrigens, diese Sendung wurde noch Ende März aufgenommen. Oder ich bin jetzt dabei, sie gerade aufzunehmen, aus Transparenzgründen. Das heißt, eine gute Woche, bevor es ausgestrahlt wird. Kann also sein, dass vielleicht auch meine Aussage etwas überholt ist, auch wenn ich natürlich gar nicht so sehr auf die aktuellen Geschehnisse eingehe, sondern das natürlich alles Sachen sind, die auch weiter zählen. Aber gerade, wenn wir natürlich über die Koalitionsverhandlungen sprechen. Also, es laufen die Koalitionsverhandlungen. Und da will ich nur so viel zu sagen, dass ein Koalitionsvertrag am Ende geschlossen wird, das ist eigentlich gar nicht rechtens oder es ist so nicht vorgesehen, weil es entmachtet den Bundestag. Früher gab es Koalitionsvereinbarungen, die waren eine Seite, zwei Seiten. Da hat man eigentlich nur vereinbart, also wir wählen zum Bundeskanzler, wir bilden eine Koalition für die nächsten 4 Jahre und dann hat man noch aufgeschrieben, welchem Thema man sich besonders widmen wird. Dann hat man das irgendwann ein bisschen länger gemacht und noch so ein paar Absichtserklärungen noch reingebracht. Also vor allen Dingen beim Thema so und so wollen wir dies und jenes erreichen. Und dann sind die Koalitionsverträge immer detaillierter geworden. Und mittlerweile sind es kleine Gesetzesgrundlagen. Und zwar, die dann so gut wie bindend sind für die Bundestagsmehrheit. Und das geht eben nicht. Der Bundestag ist dafür gewählt worden, darüber zu diskutieren und dann Entscheidungen zu treffen. Das ist Demokratie. Aber genau das wird nicht mehr getan, weil man dann sagt, nee, aber im Koalitionsvertrag steht das und das. So, und jetzt muss man wissen, es sind ja jetzt nicht die Fraktionen, die sich treffen, also CDU, CSU und SPD, um diesen Koalitionsvertrag zu machen, sondern in all diesen drei Parteien, die da zusammenkommen, entscheidet eine, maximal zwei Personen, wer diese Verhandlungen führt. Und das sind gar nicht alles Abgeordnete, sondern das sind Leute zum Teil von außen. Da werde ich nächstes Mal noch eine Anekdote zu erzählen. Da verhandeln also Leute, die eigentlich nicht legitimiert sind, weil sie sind nicht in den Bundestag gewählt oder müssen zumindest in den Bundestag gewählt werden. Und dann gibt es einen Koalitionsvertrag und daran soll sich dann der Bundestag halten. Das ist undemokratisch, aber es stellt keiner in Frage. Finde ich sehr spannend. Im Augenblick verhandelt ein sogenannter Philipp Amthor das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist echt ein starkes Stück. Es ist leider keine Satire, aber das ist der Philipp Amthor, der sich hat korrumpieren lassen, zwar gleich, als er in den Bundestag gekommen ist. und hat da abgesahnt und dafür sozusagen denjenigen, von denen er was bekommen hat, die dann ganz nah an die Minister gebracht und denen einen Zugang verschafft zu den höchsten Stellen im Staat. Und ausgerechnet der verhandelt jetzt dieses Gesetz, wo es darum geht, dass der Bundestag und die Regierung sozusagen Personen, also uns, wir haben einen Rechtsanspruch darauf, zu bestimmten Informationen zu gelangen von Bundesbehörden. Und das ist häufig eingeschränkt und hört sich besser an, als es am Ende ist. Trotzdem führt es dazu, dass es überhaupt mal eine Möglichkeit gibt, für einen Normalsterblichen an gewisse Informationen zu kommen. Und eine dieser Informationen hat dazu geführt, dass Philipp Amthor da überführt worden ist. Das heißt, es wäre so, als wenn wir jetzt irgendwie jemanden beauftragen, Uli Hoeneß beauftragen, dass er jetzt klärt, welche Steuergesetzgebung gilt für ihn und welche nicht. So ist das, wenn wir jetzt Philipp Amthor da beauftragen, über das Informationsfreiheitsgesetz zu bestimmen. Und Hintergrund ist natürlich, dass sie es einschränken oder abschaffen wollen. Und das wollen sie natürlich abschaffen, damit es diese Informationen nicht mehr gibt, damit es noch weniger Transparenz gibt. Wir bräuchten mehr Transparenz, mehr Offenheit. Davon rede ich die ganze Zeit. Und hier ist der klare Angriff darauf, diese Transparenz zurückzudrängen, damit bloß nicht wieder sowas passiert wie bei Philipp Amthor oder überhaupt Informationen wieder raus müssen. Das ist ein ziemlicher Skandal. Es wird darüber geredet in der Öffentlichkeit, aber relativ wenig. Wenn euch das mehr interessiert, guckt mal unter Frag den Staat. Da findet ihr auf jeden Fall viel mehr Informationen, weil eigentlich müsste man natürlich dazu auch lange reden. Aber anreißen musste ich das natürlich hier heute auf jeden Fall. So, ja, das war vielleicht erst der erste Teil dazu. Da folgt natürlich dann noch einiges, aber ich glaube, so ein paar Informationen konnte man rüberbringen, die es sonst im Groben so nicht gibt. Ja, zum Schluss ein kleiner Werbeblock in dem Sinne, weil es hat sich natürlich einiges getan, seitdem ich das Buch Korrumpiert rausgegeben habe. Es ist ja es ist am 9. Februar dann erschienen oder öffentlich zugänglich. Und war eine spannende Zeit. Viele Geschichten dazu auch gemacht. Auch die ersten Lesungen haben stattgefunden. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, aber vielleicht ein paar Stellen benennen, wo ihr euch dazu mehr ansehen könnt. Also zum Beispiel der SWR hat dazu bei Leute heute ein zweistündiges Interview gemacht. Das ist erschienen am 11. März 2025. Also ihr könnt es einfach irgendwie eingeben, ne? Dann findet ihr das. Oder jetzt ganz frisch, der Freitag hat auf der Buchmesse mit mir ein Interview geführt. Das kommt dann auch ins Blatt Anfang April von der Wochenzeitung der Freitag. Dann gab es eben unter anderem die Lesung mit Martin Sonneborn in Berlin, die Premierenlesung. Das findet ihr zum Beispiel in voller Länge auf YouTube beim Westend Verlag. Dann gab es natürlich ein paar Rezensionen. Ich nenne nur eine, Klaus Stille, 11. Februar, in einem Zeit-Podcast war ich zu Gast unter dem Titel Wir brauchen eine Neuaufstellung der Demokratie, 19. Februar. Das Overton-Magazin hat ein Interview gemacht. Ja, das denke ich reicht. Also ist für jeden vielleicht was dabei, um sich das anzugucken. Vielleicht auch gerade die, die nicht das ganze Buch lesen wollen. Da hat man natürlich ein paar Ansatzpunkte. Genau, das wollte ich euch noch mitgeben. Ich bedanke mich und auf ein neues in 14 Tagen. Bis dann.